Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In diesem Sommer ist es nicht ganz so einfach, unbeschwert in die Ferne zu schweifen. Aber wen das sehr bedrückt, der muss sich noch mal klar machen, wie das vor gerade mal 100 Jahren oder noch früher war, als Fernreisen noch ein echtes Wagnis und Abenteuer bedeuteten und so mancher dabei sogar sein Leben aufs Spiel setzte. Von solchen Leuten erzählt der Autor Rolf Neuhaus. Er schreibt für das Reiseblatt der FAZ und hat auch schon einige Bücher veröffentlicht, zum Beispiel über den Stierkampf oder über Andalusien, wo er seit 30 Jahren lebt. Und in Spanien bin ich auch jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Herr Neuhaus. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Reisen nach Ophir heißt Ihr neues Buch. Und dieses Ophir, zu dem es die Reisenden da zieht, das ist ja im Alten Testament das gelobte Land, aus dem König Salomo das Gold für seine Prachtbauten bezogen hat. Was ist denn das für ein Sehnsuchtsort? Ist das so eine reine Projektionsfläche oder gibt es diesen Ort?
Es hat ihn vielleicht gegeben. Die Bibel berichtet von einer geglückten Expedition nach Ophir. Die ausgesandten Schiffe, die kehrten nach 3 Jahren zurück und nicht nur mit Gold, auch mit Edelsteinen, Silber, Elfenbein und anderem. Die nächste Expedition, von der die Bibel spricht, scheiterte allerdings. Die Schiffe zerbrachen, bevor sie auslaufen konnten. Trotzdem wurde Ophir zum Inbegriff des Reichtums, ein Dorado der Antike sozusagen, und spukte in den Köpfen herum. Und wurde rund um den Globus gesucht. Aber Ophir ist nie gefunden worden, man hatte kein Glück. Ich habe den Begriff Ophir verallgemeinert und darunter nicht nur Gold oder Geld verstanden, sondern auch immaterielle Funde wie Ruhm, Erkenntnis, Liebe oder Freiheit etwa, was alles Glücksgefühle hervorrufen kann.
Und Sie haben ja auch ganz unterschiedliche Reisende, die in Ihrem Buch aufbrechen. Das geht los mit Rimbaud, mit Humboldt, dann endet das mit Flaubert und Lévi-Strauss. Und Sie lassen ja in gewisser Weise diese ganzen Fernwegkranken und Reisenden eigentlich selbst erzählen, denn die haben alle darüber geschrieben. Sie haben da so eine tolle Quelle entdeckt. Bücher, die eine Zeit lang auch von den Lesern verschlungen wurden. Was sind denn das für Reiseberichte, die Sie da aufgetan haben?
Mit Vorliebe habe ich allerdings aus intimeren Quellen geschöpft, nämlich aus Briefen und Tagebüchern und nicht aus den veröffentlichten Reiseberichten. In den Briefen und Tagebüchern herrscht halt eine freiere Sprache und die Autoren entblößen sich besser und zeigen vielleicht ihr wahres Gesicht. Da muss man allerdings trotzdem aufpassen. Briefe haben natürlich einen bestimmten Adressaten und Tagebücher können auch im Hinblick auf eine Veröffentlichung geschrieben worden sein. Und nicht jedes Tagebuch ist so rückhaltlos und selbstzerfleischend sozusagen wie das von Malinowski, das von vornherein nicht fürs Publikum bestimmt war und erst nach seinem Tod herauskam. Der Nachteil dieser Art Quellen ist, dass sie oftmals chaotisch sind.
Und das haben Sie aber ja versucht in eine Form zu bringen. Sie haben das quasi moderiert und eingeordnet. Sind denn die meisten dieser Leute, die da aufgebrochen sind, schon mit der Absicht losgezogen, dass sie auch davon erzählen wollten?
Was die Reiseberichte, die eigentlichen Berichte, die publizierten, angeht, so muss man wohl unterscheiden zwischen Berichten für Auftraggeber wie Regierungsstellen, die auch die Reisen finanzierten, wie im Fall Niebuhrs oder Barths, und zwischen Berichten für ein wissenschaftliches Publikum und solchen für das allgemeine Publikum. Die Übergänge sind dabei fließend. Berichte für eine breite Leserschaft entstanden auch aus wissenschaftlichen Arbeiten und sozusagen politischen Berichten für die Regierung. Aber pure Reiseschriftsteller, die davon lebten, den Mitmenschen in fremde Ferne in den Lehnstuhl zu legen, kam mir erst auf, als sich dafür ein Markt entwickelte. Diese Spezies von Berichterstattern zog mit der Absicht los, zu erzählen, zu fabulieren, zu begeistern, Exotik zu verkaufen und verdrehte den Lesern nicht selten den Kopf.
Und das ist ja auch wirklich, wenn man das liest, ein sehr hohes literarisches Niveau. Das liest sich aus heutiger Sicht oft fremdartig, aber auch sehr poetisch. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, was Sie über Hermann Hesse schreiben und zusammengetragen haben. Der hatte ja Vorfahren, die viel in Indien waren. Er ist dann auch dorthin aufgebrochen, aber er sagt dann, er macht seine Reise gar nicht, um jetzt da irgendwie den Urwald zu besichtigen, sondern er schreibt dann eben, er will lernen, ruhig, geduldig, gleichmütig, heiter durchs Leben zu ziehen. Ging es denn vielen dieser Reisenden auch darum, dass sie gar nicht so unbedingt an dem anderen, an diesem Exotischen interessiert waren, sondern ja, sich selbst eigentlich gespiegelt haben in dieser anderen Welt?
Es gab eine ganze Palette von Motiven. Vielleicht Neugier, Wissensdurst, Exotikhunger, Jugendträume, wie bei Humboldt, Ruhmsucht, Freiheitsdrang. Vielleicht waren auch Schaffenskrisen der Auslöser für Fernreisen, wie bei Flaubert. So. Oder auch Gewinnsucht natürlich. Hesse floh eigentlich aus dem grellen, hektischen Europa aus und aus seiner Ehe. Und erhoffte sich von der religiös geschwängerten Luft Asiens offenbar die Erlösung von seiner Unruhe. Aber Asien war ebenfalls grell und die Religion fand er kommerzialisiert. Und auf dem Gipfel des höchsten Bergs von Sri Lanka begriff er, dass die Europäer ihr Glück in Europa selbst suchen mussten und nicht via Religionstransfer aus dem Osten. Leider spielte Europa nicht mit. Kurz nach seiner Reise begann der Erste Weltkrieg.
Ein schönes Beispiel in Ihrem Buch ist ja auch die Ägyptomanie, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa ausgebreitet hat. Da fuhren dann ja auch Bildungsbürger und Töchter aus gutem Hause, aber auch Abenteurer und Schriftsteller in die Wüste, auch viele Frauen, so richtige britische Ladies. Was haben die denn da eigentlich gesucht?
Also sie suchten den mythischen Orient, also Städte mit klangvollen Namen wie Kairo, Jerusalem, Damaskus, Bagdad. Oder märchenhafteste Reis und bunte Basare, den Zauber aus Tausend und einer Nacht, romantische Ruinen in Ägypten, in Baalbek oder Palmyra und die Weite und Unendlichkeit der, und Stille der Wüste. Und den Beduinen, den wahren Araber, den edlen Wilden, würdevoll, gastfreundlich, großzügig, gentlemanlike und verführerisch. Also insgesamt, sie suchten den Inhalt der romantischen Literatur oder was die orientalistischen Gemälde zeigten, reproduzierten oder produzierten, ja, die Exotik. Lady Jane Digby, die Gemahlin des Generalgouverneurs von Ostindien, die nach 3 Ehen und 6 Gatten und 6 Kindern in den Orient zog und vor allem Sinnlichkeit und Liebe suchte und einen wesentlich jüngeren Scheich heiratete, aber glücklich wurde, wenn sie nicht gerade eifersüchtig wurde.
Am Ende Ihres Buches, Herr Neuhaus, da geht das Reisen ja irgendwie zu Ende. Da ist Lévi-Strauss unterwegs, der einfach feststellen muss, dass diese Fremdartigkeit, mit der andere Kulturen einen überwältigt haben, zu Ende geht. Was würden Sie sagen, ist an dessen Stelle getreten? Wie sehen Sie das Reisen heute?
Also er selbst postulierte ja bereits das Ende der Reisen. Vielleicht mehr für sich selbst als für die Menschheit. Ja. Er schrieb die traurigen Tropen 20 Jahre nach Antritt seiner Reise in Brasilien. Inzwischen gab es keine unberührten Indigenen mehr. Ne? Ganz Asien war seiner Meinung nach ein verseuchtes Elendsgebiet. Afrika wurde von Barackenvierteln zerfressen und die polynesischen Inseln erstickten im Beton. Zu dem Zeitpunkt verabscheute er das Reisen. Was er 20 Jahre vorher natürlich nicht getan hatte, sondern noch nach seiner unberührten Ethnie suchte. Und auch eine fand, aber das war eine tote Begegnung, eine stumme Begegnung. Er hatte keinen Dolmetscher und er konnte auch nicht die Sprache noch erlernen in der kurzen Zeit, die ihm noch zur Verfügung stand. Aber zur gleichen Zeit, als Lévi-Strauss das Ende der Reisen postulierte, schickte sich der Westen ja an, massenhaft zu reisen. Die Reisebranche begann, Reisen in Massenfertigung oder industriell zu produzieren und zu standardisieren und zu verbilligen, was weiten Kreisen eher erst erlaubt zu verreisen. Und dabei hat sich das Schwergewicht natürlich von der klassischen Bildungsreise zur reinen Urlaubsreise verschoben.
Wie ist denn das jetzt in Corona-Zeiten? Da ist ja Reisen plötzlich ganz was anderes. Sie selbst leben in Andalusien, da gibt es auch, zieht es viele Urlauber hin. Wie haben Sie in den letzten Monaten, Sie als Reiseschriftsteller und Autor, der sich eben jetzt auch nochmal mit Reisen beschäftigt hat, wie hat sich Ihr Blick aufs Reisen verändert?
Also der Blick für die Anfälligkeit oder Verwundbarkeit des Tourismus ist im ganzen Land geschärft. In Spanien machte der Tourismus 14% des Wohlstands aus. Seit der Finanzkrise 2008 spricht man hier im Land von der Notwendigkeit, das Wirtschaftsmodell zu ändern und die Abhängigkeit vom Tourismus Bauwirtschaft zu reduzieren. Aber nichts ist passiert. Und die Wirtschaft hatte sich gerade soeben erholt, da kam nun Corona. Spanien hofft natürlich, dass das nur ein vorübergehender Einbruch ist. Also ich persönlich war so insoweit betroffen, als ich, wie alle anderen auch, 2,5 Monate zu Hause eingesperrt war. Und gerade zur besten Reisezeit, in der es noch ruhig und nicht so heiß war.
Planen Sie jetzt wieder eine Reise?
Ja, aber nun einen kurzen Abstecher nach Malaga, wobei alles so unsicher ist, weil dauernd neue Brandherde auftreten. Und das in steigender Linie im ganzen Land.
Rolf Neuhaus, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu